Wie sieht jetzt dieser Alltag der Einmischung aus? Da wirft ein Staat einem anderen Staat etwas vor, wo man sagen muss, man sagt da ein Stück weit eine Wahrheit über das, was ein Staat ist. Wenn ein Staat einen anderen kritisiert mit dem Menschenrecht, dann sagt er dem, seine Staatsgewalt ist Gewalt. Ja, die herrscht über das Volk, muss man sagen. Ja, die wahre Seite ist die, das ist staatliche Gewalt freilich immer. Ja, es ist eine Herrschaft, da ist ein Gegensatz angesprochen von oben und unten. Diese Wahrheit, die da ausgesprochen ist, ja, die endet gleich darin, dass sie nur für den anderen Staat gelten soll. Nur für den kritisierten Staat, nicht überhaupt. Ja, bei sich daheim. Da will man nichts wissen von wegen Gegensatz von oben und unten. Da ist es, na, hier gibt es doch eine Einheit von Volk und Staat. Hier gibt es eine Einheit und die wird auch beständig immer wieder belegt. Es gibt ja alle 4 Jahre die Wahlen. Dort allerdings, bei dem Staat, der einem nicht passt, ja, dort findet man Herrschaft. Herrschaft als eine ziemlich prinzipielle Zumutung dem Volk gegenüber. Bei dem ist alles das, was er dem Volk aufmacht an Geboten und an Verboten, ist alles Zwangsgewalt. Ganz andersrum soll man sich bei dem Staat vorstellen, der da gewissermaßen als Menschenrechtsanwaltsstaat auftritt. Ja, für den taugen die Menschenrechte zur Legitimation seiner Herrschaft. Das geht so. Mit dem Menschenrecht sagt ein Staat über sich, ich bin doch im Auftrag von denen unterwegs, über die ich herrsche. Ja? Ich verfahre mit meiner Politik nicht schrankenlos, sondern ich achte eine Schranke und diese Schranke, die ist im Menschen. Das hat den Widerspruch, nämlich die Leute, die dem Staat unterworfen sind, die werden in dieser Vorstellung gedacht als die, die die eigentlichen Unterwerfer des Staates sind. Die, die unter dem Staat sind, werden gedacht als die, die über dem Staat sind, an dem der seine Herrschaft relativiert. So, mit diesem Widersinn bekommt das staatliche Handeln, worin auch immer es jetzt bestehen mag, damit bekommt es einen Heiligenschein. Ja? Das ist die Idee, Herrschaft als ein Dienst. Herrschaft als ein Dienst an denen, über die geherrscht wird. Die Staaten, die jetzt als Menschenrechtsankläger auftreten, die drehen das, was bei sich daheim eine Selbstlegitimation ist, ja, eine Rechtfertigung der staatlichen Gewalt, eben Dienst am Menschen, die drehen diese Selbstlegitimation beim anderen Staat um. Sagen, na, dessen Regierungstätigkeit, die ist überhaupt kein Dienst am Menschen, die ist unrechtmäßig, die ist nichts als Unterdrückung des Volks. Und daher kommen auch solche Ausdrücke, die kennt man aus der Zeitung oder wenn man Politiker reden hört, da heißt es, ja, der Assad, was ist das für eine Sorte Herrschaft dort? Das ist Gewaltherrschaft. Ja, was ist das für ein Urteil? Gewaltherrschaft. Der Logik nach ist es ein Pleonasmus. Pleonasmus ist sowas wie ein weißer Schimmel. Also in Herrschaft steckt doch Gewalt schon drin. Herrschaft kann man gar nicht denken ohne Gewalt. Herrschaft drückt den Gegensatz aus, der ohne Gewalt gar nicht ginge. Denke ich Herrschaft ohne Gewalt, ist es völlig obsolet, überhaupt von Herrschaft zu sprechen. Nehmen wir einen Ausdruck wie Machthaber. Machthaber, wenn man sowas sagt, dann drückt man aus, naja, das ist einer, der einfach Macht ausübt und dabei aber nicht, im Unterschied zu mir, über die Anerkennung von Seiten seines Volkes verfügt. Der übt gegen sein Volk die Gewalt aus. Und ist eben mitnichten ein Dienst am Volk. Oder Unterdrückungsregime, auch so ein Ausdruck. Unterdrückungsregime tut so, als wäre das Niederhalten des Volkes, ja, das Volk unterdrücken, kujonieren, als wäre das der Zweck einer Herrschaft. Als ob es nicht so ist, dass jede Herrschaft, wie auch immer sie beschaffen sein mag, das Volk benutzen will. Ja. Wer will das Volk einfach nur niederhalten und kujonieren? Jede Herrschaft will, dass es nützlich ist für das, was auch immer die eigenen staatlichen Anliegen eben sind. Ja, Widersinn hin oder her. Eine Sache wird mit all diesen Ausdrücken durchaus ausgedrückt. Es wird nämlich was klargemacht, nämlich wie der so spricht, sich eigentlich zu dem, über den er so spricht, stellt. Da wird gesagt, ich spreche dem was ab, nämlich die Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft. Das ist eine Weise, wie der andere Staat verurteilt wird. Und das ist auch die ganze Leistung davon. Und wie kommen die Bürger von dem anderen Staat davor? Ja, wenn an denen irgendwas interessiert, dann nicht, ob die niedergehalten werden oder sonst was, sondern dass sie Untertanen sind. Dass sie Untertanen sind der auswärtigen Herrschaft. Im Unterschied zu hier, wo man sagt, naja, hier, die Bürger sind freie Bürger. Jetzt gibt es eine Unzahl an Eskalationsstufen bei der Beurteilung anderer Staaten. Ja, das reicht von befreundeten Staaten, das sind Partnerstaaten, über Staaten, ja, die sind noch keine Partnerstaaten, aber man hat ein Interesse an ihnen. Da werden vertrauensbildende Maßnahmen unternommen. Ja, und dann gibt es die ganzen Stufen, wo einem Staat die Anerkennungswürdigkeit seiner Souveränität mal mehr, mal weniger abgesprochen wird. Und je nachdem, wie der angesprochene Stand der Beziehung zu diesem Staat ausschaut, sehen auch die diplomatischen Floskeln aus, die dann eben in Anschlag gebracht werden in Bezug auf den Staat. Diese ganzen diplomatischen Floskeln, die drücken halt nichts anderes aus als die Stellung zu diesem anderen Souverän. Wenn es jetzt so ist, dass der Vorbehalt, den man einem mit dem Menschenrechtsmaßstab diskreditierten Staat gegenüber hat, dass dieser Vorbehalt auf sowas wie praktische Folgeleistung pocht, ja? Also nach dem Motto, du änder deine Politik, ja? Und nicht einfach nur als überdenk deine Politik nochmal hier oder dort, wie die USA das mit Deutschland etwa macht bei Scientology, sondern dass man wirklich darauf pocht, änder das, änder deine Verfasstheit, zum Beispiel beim Iran. Ja? Da gibt es ja den Hauptvorwurf, der Iran, der trennt Staat und Religion nicht. Der verstößt gegen die Gleichberechtigung der Frau. Kurz kann man sagen, der regiert eben nicht so, wie die USA und die EU das für geboten erachten. Wenn es heißt, dass der sich ändern soll, in seiner ganzen Verfasstheit, dann geht es in Richtung Vorkriegsdiplomatie. Vorkriegsdiplomatie heißt jetzt nicht gleich, dass da gleich Raketen geschossen werden, dass es jetzt gleich zum Krieg geht. Sieht man ja beim Iran. Seit Jahren gibt es diese Vorwürfe gegenüber dem Iran. Ein Krieg wird zumindest noch nicht geführt. Aber was findet da statt mit der Menschenrechtskritik am Iran? Da werden Spannungen aufrechterhalten. Ja, da wird dem anderen Staat eine Ansage gemacht, so wie du herrschst, das ist nicht rechtmäßig. Das ist eine Ansage, die gemacht wird im Wissen darum, dass es ein riesiger Affront ist gegenüber dem ganzen Weißwarum des anderen Staats. Ja, der hat ja seine Gründe dafür, warum er jetzt eben auf seine Weise die Herrschaft betreibt, die er betreibt. Da muss sich der kritisierte Staat gefallen lassen, dass dieser, ja, ich sag mal, fremdstaatliche Menschenrechtsinspektor, der Overlooker in Sachen Menschenrecht bei anderen Staaten, dass der die Bedingungen dafür ansagt, ob der andere Staat überhaupt als souverän anerkannt ist, beziehungsweise wie weit seine Souveränität über seine Bürger reicht. Welcher Anspruch ist jetzt damit in die Welt gesetzt, wenn ein Staat dermaßen verurteilt wird? Mit dem Menschenrecht, da wird ein kritisches Verhältnis zu anderen Staaten eingegangen. Da ernennt sich ein Staat, der dermaßen kritisch auftritt, als Gewalt in dreierlei Form. Einerseits als Anwalt des Menschenrechts, als einer, der über andere richtet, der auch sagt, ob und wie weit die sich überhaupt verteidigen dürfen. Andererseits als Richter und schließlich auch als Exekutor, als der das Urteil vollstreckt, der sagt, naja, wenn irgendwo Recht gebrochen wurde, dann ist es an mir, das auch zu ahnden. So macht sich ein Staat zu der Instanz, über die Legitimität bzw. die Illegitimität von anderen Souveränen zu richten. Ein Staat, der so auftritt, der also von anderen den Respekt vor dem Menschenrecht einklagt, das ist ein Staat, der damit Respekt vor sich einklagt, nämlich vor sich als die Instanz, die doch dazu berufen ist, zu sagen, was rechtmäßiges Regieren ist und was nicht. Und dieser Respekt, der da eingeklagt wird, der wird nicht nur verlangt in Bezug auf das Urteil in dem einen oder anderen bestimmten Fall, sondern überhaupt. Da wird Respekt verlangt dahingehend, dass die anderen anerkennen sollen, dass man es ist, der Maßstabsetzer ist in Sachen rechtmäßigem Regieren. Ja? Dass man es ist, der die USA etwa, der sofort weiß, dass wenn man die Staaten etwa Bahrain und Syrien vergleicht, dass der eine Staat mit seiner Gewalt ein einziges Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, Syrien, und der andere Staat, naja, der soll sich mal verteidigen gegen unrechtmäßige Aufständische, Bahrain. Damit, wenn ein Staat so auftritt, ist ein Verhältnis aufgemacht, nicht nur zu dem diskreditierten Staat, der kritisiert wird, sondern eben auch zu allen anderen Staaten, zu dritten Staaten. Der ganze Rest der Staatenwelt soll anerkennen, dass es bei dem Konflikt eben nicht nur um irgendeinen bestimmten zwischenstaatlichen Interessenskonflikt geht, sondern dass es bei dem Konflikt um was Höheres geht. Nämlich um das, was eigentlich internationales Recht ist. So nimmt eine Weltmacht andere Staaten für ihren Rechtsstandpunkt, ja, ich bin der Richter über rechtmäßiges Regieren, in Anspruch. Wie macht sie das? Sie macht es, indem sie sagt, ja, die anderen Staaten, die sollen meinen Anspruch definieren zu können, welche Herrschaft passt und welche nicht, den sollen die anerkennen. Das heißt, die anderen Staaten, die sollen sich mitnichten raushalten aus dem Gegensatz, den ich zu einem anderen Staat aufmache. Nee, die sollen sich da nicht raushalten, sondern von denen es Zustimmung verlangt. Ein Beispiel, wenn man jetzt nochmal an Syrien denkt, da gab es viele Resolutionen vor dem Sicherheitsrat, die immer wieder scheiterten an der Zustimmung von Russland und China. Da hieß es, Russland und China verweigern sich im Sicherheitsrat einer Verurteilung von Syrien. Die verweigern sich, konnte man immer lesen, oder auch, das ist eine Blockadehaltung von Russland und China. Wie kommt man eigentlich auf sowas wie Blockadehaltung oder Verweigern? Ja? Wenn man mal überlegt, formal haben Russland und China doch das gleiche Recht, den gleichen Status wie die USA, wie Frankreich und Großbritannien auch. Sie sind halt Vetomächte im Weltsicherheitsrat. Aber jetzt, dass sie halt einfach ihr Veto einlegen aus ihren Gründen, wird es, wenn man sagt Verweigern, Blockierer, wird es nicht anerkannt, sondern da wird so getan, ja, als wären sie es doch eigentlich schuldig, so zu urteilen, wie die westliche Staatenwelt das von ihnen verlangt. Als wären sie rechtlich dazu verpflichtet, den Vetomächten, den Westlichen zu willen zu sein. Wenn sie es nicht sind, und sie waren es ja nicht, sie haben ihr Veto eingelegt, ja, dann müssen sie sich ihrerseits eine Verurteilung anhören. Dann heißt es, ja, ob das nicht Helfershelfer sind vom Assad. So. Wer als Staat das Menschenrecht zitiert, um auf diese Weise die Rechtmäßigkeit von der auswärtigen Herrschaft anzuzweifeln, ist also ein Staat, der dafür Zustimmung verlangt, Zustimmung von allen anderen Mitgliedern der Staatengemeinschaft. Die sollen anerkennen, dass wenn ich als Staat so richte, dass ich damit von einer höheren Warte ausrichte, dass ich über die Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit der anderen Mächte entscheiden darf, dass ich nicht nur berechtigt bin, über die anderen Staaten zu richten, zu sagen, das gehört sich ihre Herrschaft oder nicht, sondern dass ich auch einer bin, der gegebenenfalls auch von anderen Staaten praktische Unterstützung einfordern darf. Naja, was für ein Staat verlangt eine solche Sorte Anerkennung? Das ist ein Staat, der selber als eine Art Rechtsinstitution handeln will und eben nicht als einfacher Interessent. Das heißt, wenn man erstmal die andere Seite Interessent sein, seine Interessen verfolgen, kann man doch notfalls auch mit Erpressung. Ja, kann man doch auch versuchen, irgendwie seine Interessen gewaltsam gegen den anderen durchzusetzen. Aber wenn man sowas sein will wie eine Völkerrechtsinstitution, eine internationale Rechtsinstitution, dann ist man das erst dann, wenn man auch die internationale Anerkennung genießt, also die Anerkennung der anderen Staaten. Und warum wollen die USA eine solche Rechtsinstitution sein? Ja, der Grund ist einfach, die wollen halt, dass der internationale Kapitalismus, die politische Ökonomie, die ihnen nützt, die sie bei sich haben, die sie aber weltweit haben wollen, die wollen sie als eine allgemeine Rechtsordnung haben. Und eine allgemeine Rechtsordnung ist der Kapitalismus erst dann, wenn er auch von allen Staaten anerkannt wird. So, was braucht es jetzt für die Durchsetzung des Menschenrechts? Ich will mal was sagen zu dem Unterschied von Weltordnungsmächten auf der einen Seite und Fernaliven, den Kleinkaliberstaaten auf der anderen Seite. Um das Menschenrecht weltweit durchzusetzen, worüber verfügen die Weltmacht USA? Dafür, einerseits kann man sagen, fällt einem auch sofort ein, haben sie ihr weltweit durchsetzungsfähiges Militär. Sie sind eine riesige Abschreckungsmacht, sie verfügen über sowas, was beim letzten Irakkrieg genannt wurde, Shock and Awe. Angst und Schrecken können sie verbreiten. Aber das meint natürlich mehr als nur Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern das spricht die absolute Überlegenheit der amerikanischen Gewalt an. Sie können einen asymmetrischen Krieg führen, wo sie selbst kaum Verluste erleiden. Und diese absolute Überlegenheit, die hat auch noch so eine Art Kollateralnutzen, nämlich andere Staaten, die stutzen oft schon von vornherein ihre Interessen entsprechend so zurück und zusammen, dass sie über größeres Aufrüsten möglichst nicht die Weltmacht USA herausfordern. Also unterlassen sie es. Das ist eine berechnende Unterordnung unter Ansprüche der USA. Gut, da kann man sagen, klar, darüber verfügt die USA. Sie ist eine militärische Supermacht. Sie kann ihren ganzen Rechtsspruch gegebenenfalls auch mit der Gewalt, über die sie verfügt, durchsetzen. Andererseits hat sie die Beschränkung der Souveränität, die nötig ist für ihre Weltordnung, die hat sie eingerichtet in Form der UNO und anderer internationaler Gremien und Instanzen. Diese Beschränkung der Souveränität ist richtig institutionalisiert in so einem Trumm, das nennt sich Menschenrechtskommission. Es gibt eine Menschenrechtskommission der UNO. Da werden jedes Jahr Berichte verfasst über die Menschenrechtslage in allen Staaten. Die erfahren darin ihre Beurteilung. Da wird gerechtet darüber, welcher Staat ist inwiefern zu verurteilen oder auch nicht zu verurteilen. Und ansonsten, was findet da noch statt in diesen Gremien? Da wurde sich etwa 2005 war es auf dem Millenniumsgipfel, auf was Neues, was internationales Recht anbelangt, geeinigt. Nämlich darauf, dass das Menschenrecht de facto vor das Völkerrecht zu stellen ist. Also Völkerrecht hieß immer schon, der Staat ist ein souveräner Staat, das heißt, keiner darf ihn angreifen. Ja? Erstmal wurscht, was da im Staat vor sich geht, das ist dessen Angelegenheit. Ein Angriffskrieg ist da untersagt. Dieses, das Völkerrecht ist das Höchste, das wurde 2005 auch rechtsförmlich gekippt. Da gab es was Neues, das nennt sich Responsibility to Protect. Das heißt Schutzverantwortung. Dazu kann man Folgendes erfahren, ich zitiere: Die Schutzverantwortung ist ein Konzept der internationalen Politik und des Völkerrechts zum Schutze des Menschen vor schweren Menschenrechtsverletzungen und Brüchen des humanitären Völkerrechts. Als Folge eines Verstoßes gegen seine Schutzverantwortung verwirkt ein Einzelstaat sein Recht auf Nichteinmischung in seine internen Angelegenheiten. So, also jetzt ist es so, ein Staat kann seine Souveränität verwirken. Es kann eingegriffen werden. Das war früher anders. Denkt man nochmal zurück an den Krieg gegen Milosevic, Serbien. Da war es so, eine Schutzverantwortung als internationales Recht gab es noch nicht. Da sind die USA an Russland rangetreten und haben von den Russen im Weltsicherheitsrat Zustimmung gefordert, und zwar Zustimmung für einen Krieg gegen Milosevic unter dem Titel humanitäre Intervention. Eine humanitäre Intervention ist dort nötig. Die Russen haben sich diesen Antrag verweigert. Und wie ging es weiter? Naja, der Krieg wurde, ohne dass er diese Zustimmung erfahren hätte, die internationale, wurde trotzdem geführt. Milosevic wurde abgesägt und es wurde jetzt gewissermaßen ex post das, was humanitäre Intervention ist. Also im Nachhinein wurde das anerkannt, wurde dem international Recht gegeben. Und zwar jetzt 2005 eben mit dieser Schutzverantwortung. Damit ist jetzt auch das ganze diplomatische Operieren auf eine neue Stufenleiter gehoben. Der Alltag der Diplomatie von Staaten, denen es ums Menschenrecht geht und die mit dem Menschenrecht andere Staaten kritisieren, der sieht in einem dauernden Richten, Rechten und Streiten darüber aus, gerade in diesen internationalen Gremien, wessen Richterspruch gilt eigentlich. Die beschuldigen sich die ganze Zeit wechselseitig gegen das Menschenrecht zu verstoßen und selber ein einziger Hort des Menschenrechts zu sein. Da wird gestritten darüber, welcher Staat hat eigentlich die Definitionshoheit darüber, was menschenrechtskonformes Regieren ist und was nicht. Entscheidend ist dabei, dass die USA die Menschenrechte eingerichtet haben, durchgesetzt haben als eine Rechtfertigungsideologie von ihrem System. Sie haben sie durchgesetzt und sie legen darauf Wert, selbst dann, wenn, und das kann man ja feststellen, dass es auch passiert, wenn sie selber ins Kreuzfeuer einer Menschenrechtskritik geraten. Selbst dann, wenn irgendwelche Staaten, die kaum über irgendwelche wirtschaftlichen, militärischen gar Mittel verfügen, dass die sich auf einmal hinstellen und sagen, die USA, ja, die sind menschenrechtlich auch nicht ganz in Ordnung. Kuba zum Beispiel. Mal ein Zitat. Kubas ehemaliger Staats- und Regierungschef Fidel Castro hat in einem Essay die Menschenrechtslage in den USA kritisiert und Washington die Legitimation abgesprochen, über die Menschenrechte weltweit zu urteilen. Der 84-Jährige stützte sich in seinem Beitrag auf einen Bericht der chinesischen Regierung über die Menschenrechte in den USA. Die Studie des Staatsrates Chinas belege die Scheinheiligkeit und den doppelten Standard der USA. So, also da nimmt sich der Castro das mal raus, den USA vorzuwerfen, doppelter Standard, Scheinheiligkeit, Predigen des Menschenrechts, aber wie schaut es bei Ihnen aus? Das ist das eine. Von der Seite von der Seite der USA, naja, da sieht man sich bestätigt in dem Urteil, das man eh schon hat über Kuba. Also von dem muss man sich nichts sagen lassen. Aber es ist noch was interessant daran, nämlich worauf bezieht sich der Castro? Der bezieht sich auf eine Studie des Staatsrates Chinas. Da sieht man das, was ich vorher meinte mit, das ist jetzt die neue Normalität, dass nicht nur so eine Menschenrechtskommission der UNO, sondern auch die Staaten selber noch permanent Katalog führen über das Betragen der anderen Staaten. Ja, also China stellt auch eine solche Studie an, wo die anderen Staaten alle aufgeführt werden und es wird festgehalten, wo, nach chinesischer Optik eben, andere Staaten gegen das Menschenrecht verletzen. So, was ist jetzt mit den USA? Die verbieten sich natürlich die Einmischung. Die verbieten sich die Einmischung so sehr, dass sie für sich auch einen Sonderstatus in Recht gegossen haben. Dieser Sonderstatus hat den Namen American Service Members Protection Act. Das heißt sowas wie Schutzgesetz für Angehörige der Streitkräfte. Und über dieses Schutzgesetz für die Streitkräfte kann man Folgendes erfahren. Erklärtes Ziel des Gesetzes ist der Schutz von Mitgliedern der US-Regierung, des US-Militärs und anderen offiziellen US-Vertretern vor der Strafverfolgung durch den Internationalen Strafgerichtshof, dem die USA nicht als Mitglied angehören. Das Gesetz dient der Schwächung der Position des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, indem es US-Bürger vor der Auslieferung an den Internationalen Strafgerichtshof schützt. Des Weiteren wird der Präsident der USA ermächtigt, alle notwendigen Mittel einschließlich militärischer Invasionen einzusetzen, um vor dem Gerichtshof angeklagte US-Bürger aus dem Zugriff durch das Gericht zu befreien. So, also, die USA, was machen sie? Einerseits pochen sie auf den Internationalen Strafgerichtshof als einen Ort, an dem missliebige Herrschaft kritisiert und verurteilt wird. Andererseits stellen sie sich mit ihrer Souveränität über dieses Gericht, sagen, für mich ist der nicht zuständig. Da gibt es die Kritik, Castros Kritik klingt auch schon in diese Richtung, aber es gibt es von ganz vielen dazu, die Kritik, da sieht man mal, dass die USA mit zweierlei Maß messen. Ja. Andere Staaten, ja, die wollen sie verurteilt wissen vor dem Gerichtshof, aber sich selber, so, da muss man sagen, naja, die Kritik, einerseits hat sie schon recht, aber andererseits, meine ich, verfehlt sie den Witz. Sie hat natürlich insofern recht, als sie tatsächlich mit zweierlei Maß messen, als sie den Gerichtshof einerseits fordern, aber sagen, über mich und über meine Leute spricht der nicht recht. So. Aber was sie mitnichten sagen ist, dass das Menschenrecht für sie nicht gelte. Die USA, die sagen vielmehr offensiv, nein, nein, wir sind zuständig in Sachen Menschenrecht. Wir sind zuständig, was die Frage anbelangt, welches Handeln ist menschenrechtlich in Ordnung und welches ist kritikabel. Und wenn Teile unserer Streitkräfte, wenn Soldaten irgendwelche Menschenrechtsverletzungen machen, ja, schließen wir gar nicht grundsätzlich aus, sowas mag vorkommen, aber dann wird es auch geahndet, nur das machen wir selber, das machen wir in Eigenregie. Ja, da lassen wir niemand anderen darüber entscheiden. So. Und das entspricht auch durchaus dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, denn da heißt es, Anklage wird nur dann erhoben, wenn der zuständige Staat es an einem Willen der Ahndung fehlen lässt. Die USA lassen es nicht am Willen der Ahndung fehlen, sie lassen es am Willen der Ahndung durch den Gerichtshof fehlen. Sie sagen, wir ahnden selbst, wir sind dafür die Zuständigen. Das war es jetzt erstmal mit meinen Ausführungen zu dem, ja, zum Menschenrecht in der Außenpolitik. Vorbereitet wäre von mir noch der Teil, der sich befasst mit den Urteilen, die es jetzt von der Öffentlichkeit oder auch von Menschenrechtsorganisationen übers Menschenrecht in der Diplomatie, die es da so gibt. Aber davor möchte ich jetzt erstmal eine Pause machen. Vielleicht gibt es ja Fragen oder Einwände, dann würde ich jetzt ganz gern diskutieren.